Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zum Trash Talk im Mai 25. Welche Folge sind wir eigentlich? 49, Julia, oder irgend sowas? Anyway, herzlich willkommen zum Trash Talk.
Anyway, es ist für mich immer wieder aufs Neue toll. Also als ob es das erste Mal wäre. Herzlich willkommen.
Also, wir begrüßen alle Hörer, alle Hörerinnen. Es geht mal wieder um die aktuellen Themen aus der Abfallentsorgungs- und Kreislaufwirtschaft. Und Kreislaufwirtschaft, da steigen wir doch direkt ein. Wie weit ist es denn eigentlich mit der Kreislaufwirtschaft weltweit? Ja, da gab es ja wieder einen aktuellen Bericht. Da ist jetzt nicht so positiv die Entwicklung, oder?
Nee, die Lücke wächst weiter. Der Anteil der Sekundärrohstoffe am globalen Rohstoffverbrauch 2024 ist von 7,2 auf 6,3% gesunken.
6,9, aber ja, ja, gesunken.
Also sorry, 6,9. Das ist ja, naja, das macht es jetzt auch nicht mehr fett. Aber das ist ja nicht gut. Aber es, genau, ist ja, es ist ja global. Also man kann ja sagen, es waren alle anderen, ne?
Genau, du sagtest, die Lücke ist gewachsen. Das ist genau richtig. Das ist der Circularity Gap Report, der jedes Jahr veröffentlicht wird. Und die Quote war 2018, also als der Bericht das erste Mal veröffentlicht wurde, immerhin bei 9,1%, also durchaus ein bisschen höher. Und die berichten in dem Bericht, den wir ausführlich dann auch bei unserem Heft und auch online bei Eubit Recycling dargestellt haben, auch darüber, dass der Einsatz recycelter Materialien zwar zwischen 2018 und 2021 um 200 Millionen Tonnen gestiegen ist, der Gesamtrohstoffverbrauch ist aber noch stärker gestiegen. Deswegen ist halt auch genau diese Quote, diese Zirkularitätsrate weiter gesunken. Also da gibt es noch einiges zu tun.
Genau, also es gibt ein ganz klares Ergebnis. Also wirklich fast 90% der weltweit eingesetzten Materialien, also insgesamt rund 106 Milliarden Tonnen jährlich, werden nicht oder nur unzureichend wiederverwertet und stattdessen unsachgemäß entsorgt, deponiert oder verbrannt. Was, würde ich mal sagen, der unsachgemäßen Entsorgung gleichkommt.
Schauen wir mal, Verbrennung haben wir ja später nochmal ausführlich.
Genau, genau. Dankeschön, Tom, heute hast du es mir mal abgenommen, die schöne Überleitung in den zweiten Teil. Schauen wir mal, wie das so mit der Verbrennung ist. Wir haben das Gespräch heute vorher aufgenommen, mich hat es echt überzeugt. Vielleicht wechsle ich doch nochmal die...
In die Verbrennung?
Auf die fünfte Stufe der Abfallhierarchie. Mich hat es sehr überzeugt, ja. Also wir können das Recycling global schon noch etwas steigern, damit der Circularity Gap Report etwas positiver ausfällt. Ich glaube, wir haben auch tatsächlich diesen Overshoot Day dieses Jahr relativ früh sogar schon erreicht gehabt.
Hast jedes Jahr früher, oder?
Ja, jedes Jahr früher, aber also das dieses Jahr. Das
war schon im April, oder?
Ja, genau. Ich bin auch der Meinung, das habe ich und das war kein April-Scherz. Also wir überlegen ja jedes Jahr. Und jetzt kann ich es ja auch sagen, weil wir sind jetzt im Mai. Jedes Jahr probiere ich Tom zu motivieren, einen April-Scherz loszulassen. Aber irgendwie...
Er hat halt keinen Humor.
Das hast du jetzt gesagt. Es hat noch nicht so richtig gefunkt. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee und kann uns die mitteilen, die dann auch den Tom überzeugt. Ich weiß es nicht. Wir können ja sagen, dass das Moderatorenteam ausgetauscht wird. Ich glaube, das war mein letzter Vorschlag. Fandst du auch doof?
Fand ich auch doof, ja.
Ja, okay, gut.
Ich weiß aber auch nicht mehr, was da die Alternativen waren.
Ich weiß auch nicht. Vielleicht, dass mal jemand bei uns Werbung schalten will. Das wäre ja mal ein cooler April-Scherz, ne?
Das wäre mal ein Ding.
Nur mal so hier an der Stelle. Genau, kein April-Scherz waren die Remonis-Übernahmen in Frankreich, Australien und krass gleichzusetzen in Rheinland-Pfalz.
Ich hätte fast gesagt im Ausland, aber... Habe ich aber nicht.
An der Stelle möchte ich mich für Tom entschuldigen.
Ja, das ist hier im Badischen so, der Rhein ist ja dann die Grenze zu Rheinland-Pfalz. Es ist schon anders, so wenn man so über den Rhein fährt. Das ist schon interessant.
Also ich find das ja schon immer interessant, dass Flüsse Grenzen schaffen. Das ist ja auch irgendwie, also es gibt immer so die richtige und falsche Seite. Das wobei ich auch immer nicht genau weiß, wer das definiert, was die richtige und die falsche Seite ist. Also sehen die Leute das auf der anderen Seite des Rheins, sehen das doch genau andersrum, oder nicht?
Na, hoffentlich. Ganz bestimmt. Und die sprachliche Unverständlichkeit ist dann auch in beiden Richtungen, glaube ich, gegeben. Die ist sehr groß.
Echt?
Ja, wirklich. Also das, da muss man erleben, ist wirklich lustig.
Okay, gut, ich komme mal, ich komme dann und gehe dann so einen Schritt über den, nicht einen Schritt, aber ich gehe dann über den Rhein und dann gucke ich mal, ob das wirklich so stimmt.
Genau.
Gut, aber jetzt kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zu Remondes. Die haben, möchtest du es erzählen, was sie getan haben?
Genau, wir haben in den letzten Ausgaben über die eine oder andere Übernahme berichtet von Remondes. Da gab es eine Übernahme in Frankreich. Eine 80% Beteiligung hat der Konzern erworben an der in Straßburg ansässigen Recycling- und Entsorgungsgruppe Schroll. Die machen immer einen Umsatz von etwa 80 Millionen im Jahr, verwerten und behandeln rund 900.000 Tonnen Abfall und beschäftigen 800 Mitarbeiter. Sind vor allen Dingen im Altpapierbereich tätig, Altkunststoffe, Schrott und Metalle, Altholz sowie Bioabfälle. Und gemeinsam mit der Bohn-Gruppe bzw. der B&T-Gruppe aus Hessen sind sie auch in der EBS-Produktion tätig. B&T hat ja da auch im Elsass ein Ersatzbrennstoffkraftwerk und da ist man in der Rohstoffversorgung für diese Anlage unter anderem gemeinsam tätig. Ja, und dann gab es noch zwei andere kleine Übernahmen. Zum einen auch eine Mehrheitsbeteiligung in Australien beim Biomüllverwerter Geo Organics. Der deckt wohl die gesamte Kette von Sammlung bis Verwertung ab im Westaustralien, im dortigen Bundesstaat in der Nähe von Perth war das, glaube ich. Und dann beim pfälzischen Entsorger hat Remondes auch einen Geschäftsbereich übernommen beim Unternehmen Weinand. Da geht es um Betrieb eines Containerdienstes sowie Kunststoff, Papier, gemischte Verpackung. Diese Stoffströme werden da verwertet. Das sind aber war nur eine kleinere Übernahme. Genau, apropos kleinere Übernahmen. Da wird ja weiterhin geprüft beim Kartellamt, ob da diese verschärften Anmeldevorgaben für Remondes dann irgendwann verhängt werden. Aber wie gesagt, da wird weiterhin geprüft. Ich war gerade die Tage auf einer Tagung in Berlin beim VKU. Da war der Zuständige vom Bundeskartellamt da und hat gesagt, da sind wir noch dran an dem Thema. Und wir bleiben auch dran an dem Thema.
Gut, welches Thema uns auch einfach irgendwie gar nicht verlässt. Und es ist auch, führt auch immer wieder zu Diskussionen. Und ich bin es leid, es zu erklären. Und
du bist ganz tapfer.
Ganz tapfer bist du. Ja, und ich würde mich so freuen, wenn es doch der eine oder andere mal verstehen würde. Brände. Ja, Lithiumbatterien brennen. Übrigens Gasflaschen auch und. Aber jetzt komme ich zum Grund. Es sind Elektrogeräte mit verbauten Lithiumbatterien, die brennen. Und wir haben in Deutschland das Elektro-G und das Batteriegesetz. Und das ist sehr, sehr schwierig, das über einen Kamm zu scheren. Heißt das so? Ja.
Mhm.
Denn wenn wir über die Brände von Lithiumbatterien besprechen, müssen wir auch über die Brände von Elektrogeräten sprechen. Und dann müsste man vielleicht auch mal darüber nachdenken, ob es nicht sinnig wäre, das ganze Konzept des Elektro-Gs mal zu überdenken. Ich möchte an dieser Stelle wirklich einfach nochmal darauf hinweisen, wir haben zwei Regelwerke. Wir haben einmal die Herstellerverantwortung von Batterien und einmal die Herstellerverantwortung von Elektrogeräten. Und in der Diskussion wäre es schön, wenn man das etwas differenziert oder berücksichtigt, weil sonst ist der Abfallwirtschaft auch nicht geholfen. So, das ist jetzt wirklich mal mein wahrscheinlich vorletztes Statement dazu. Du lachst schon. Es ist wirklich, also komm Tom, wie oft habe ich es jetzt schon erklärt?
Ja, ganz oft. Logisch.
Ne? Also das ist so ein bisschen...
Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass da gar nicht so ein großer... Dissens in der Wahrnehmung ist, dass die Leute und auch die Unternehmen und auch die Verbände nicht sagen, das sind einzelne Batterien, sondern dass da durchaus ein Bewusstsein dafür da ist, dass die in den Geräten sind. Dass natürlich für die Sammlung der Geräte andere gesetzliche Vorgaben gelten als für einzelne Gerätebatterien, logischerweise, klar. Und da ist absolut dein Punkt nachvollziehbar zu sagen, das muss man zusammendenken und zusammen verbessern. Und da sind vielleicht auch andere gesetzliche Vorgaben oder Strukturen für Verantwortlichkeiten durchaus sinnvoll, ja.
Ja, das ist, ich finde das anstrengend. Ich muss das ganz ehrlich sagen und ich würde mich doch sehr freuen, wenn die Kompetenz auch irgendwann mal sichtbar werden würde. An der einen oder anderen Stelle, bei dem einen oder anderen Verband. So.
Ich bin auch gespannt, inwiefern das Thema dann jetzt tatsächlich auch nochmal aufkommt. Neue Bundesregierung, die Hausleitung im Bundesumweltministerium steht fest. Es ist eines der drängenden Themen und wenn man Kreislaufwirtschaft will, dann muss man auch dafür sorgen, dass die Entsorgungsstrukturen, dass die Anlagen arbeiten können und nicht reihenweise abbrennen. Also ich meine, das ist ja jetzt dann am Ende auch keine Übertreibung mehr.
Ja, natürlich. Und der Versicherungsschutz wird immer teurer. Ich habe vorgestern mit einem Dienstleister, genau, aber nichtsdestotrotz muss man vielleicht einfach die Thema grundlegend denken und vielleicht nicht immer übereinander reden, sondern vielleicht mal miteinander reden. Und da fehlt mir halt auch so ein bisschen die Gesprächsoffenheit beim BMU-VKN.
Nee, das V kannst du streichen mittlerweile. Also, aber wir müssen uns auch noch dran gewöhnen.
BMU-KN, so, genau. Und das ist so ein bisschen schade. Und auch die Entsorgerverbände sprechen nicht mit uns und. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz betonen, ich habe ja mein lila Fass, was jetzt hoffentlich auch durch die Decke geht.
Aber nicht, weil es explodiert.
Nein, aber weil es einfach pragmatisch ist. Aber ganz ehrlich, können wir einfach mal bitte miteinander sprechen und nicht immer übereinander. Ich würde mich darüber auch sehr freuen. Aber ich will jetzt da gar nicht so lang und madig drüber heulen, sondern es gibt ja jetzt auch wieder eine Initiative für Batteriefreiheitserklärung. Und ich bin der Meinung, Tom, das ist auch ein alter Hut, oder? Das hatten wir, glaube ich, vor 2 Jahren schon mal, vor 2,5 Jahren. Irgendwie wurde das vom BDE mal gefordert, jetzt hat man es aus der Schublade wieder rausgeholt. Also die Batteriefreiheitserklärung, das sollen dann eben entsprechend die Sammler unterschreiben, dass da wirklich keine Batterie drin ist. Das finde ich, da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen fies, aber finde ich sehr schwierig, weil mittlerweile ist ja sogar in der Tastatur eine Stützbatterie. Ja. Und dann müsste man wieder in die Regelwerke gucken und müsste zusehen, ja, wir haben aber auch eine Lager und die Lager sagt, dass die Batterien, wenn sie fest umschlossen sind, nicht aus den Elektrogeräten rausgeholt oder rausgebaut werden dürfen bei der Sammelstelle, weil das schon eine Erstbehandlung ist. Und der Öhre nicht eine Erstbehandlungsanlage oder nicht als Erstbehandlungsanlage zertifiziert ist. So, also von daher halte ich das auch für schwer umsetzbar und ich glaube sogar mittlerweile ist auch in meiner Waschmaschine eine Batterie.
Dann eine ganz kurze praktische Nachfrage von mir. Aber batteriebetriebene Geräte müssten doch dann separiert gesammelt werden.
Ja, aber man sieht es halt nicht immer, man sieht es ja den Gerät nicht immer an.
Also aber generell, im Zweifel würde ich die Tastatur dann auch getrennt sammeln.
Generell stimmt das natürlich. Also generell hast du ja dann diese Sammelgruppen 5a, 4a, I don't know,
okay, genau.
Wo die dann halt getrennt erfasst werden müssen. Aber es ist schwierig und man sagt halt eben immer, das Elektrogerät, wenn es intakt ist, ist es eigentlich ein ganz guter Schutz. So. Punkt. Und vielleicht hätte man mal in den letzten Jahren, in denen man diese Brandgefahr nicht hatte und wahnsinnig viel Geld verdient hat mit seinen Schredderanlagen, vielleicht hätte man da auch einfach mal vorausschauend investieren sollen und nicht jetzt erst schreien. Weil dass die Lithiumbatterie kommt, ist ja irgendwie auch keine Überraschung, ne?
Nee, so. Das tatsächlich nicht. Ganz kurz, Batteriefreiheitserklärung, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, es waren BDSV und VDM, die das schon mal vorgebracht haben.
Ja, dann könnte, ja, gut, okay, dann war das.
Aber das nur, und dann noch ganz kurz, um wirklich nochmal das Problem zu verdeutlichen, und wir kriegen ja auch bei weitem nicht alles mit, und es werden ja auch nicht alle Brände gemeldet, weil oftmals kriegt man es ja auch hin mit eigenen Löschvorkehrungen, bevor ein größerer Ausbruch entsteht, das in den Griff zu kriegen. Aber ich habe wirklich nur mal die letzten 3 Wochen bei uns geschaut in der Berichterstattung. Und das ist ein Wu-Wu der deutschen Entsorgungswirtschaft. Das ist
ja
unglaublich.
Das ist normal. Das ist, aber es sind halt Elektrogeräte. Ja. Und dann muss man halt mal die geteilte Produktverantwortung diskutieren. Das, genau. Das ist es doch einfach. Mal ganz ehrlich, ja, jetzt können wir so eine Batteriefreiheitserklärung machen. Ja, super. Aber mal grundlegend über die Systematik des Elektro-Gs nachzudenken und mal zu überlegen, ob die geteilte Produktverantwortung wirklich noch State of the Art ist. Das müsste man mal tun. Aber da müsste man sich ja auch mal hinsetzen und müsste arbeiten und müsste man sich wirklich mal an dieses Thema reinknien und das Ganze auch mal verstehen. Jetzt bin ich, das ist das, was mich halt so anstrengt.
Aber die Novelle der Wie-Richtlinie, die soll ja kommen.
Ja, aber man könnte ja trotzdem auch mal, also wenn das ja wirklich so ein schwieriges Thema ist, dann könnte man ja einfach auch mal als Deutschland vorpreschen. So, das wäre ja dann auch mal eine Maßnahme und nicht irgendwie noch, das ist ja wieder Bürokratie. Bitte sieh's mir nach. Und jetzt möchte ich dazu auch nochmal was sagen. Ja klar hat da was gebrannt, aber ist es immer nachgewiesenermaßen eine Lithiumbatterie gewesen? Schrägstrich ein Elektrogerät?
So. Ist natürlich schwierig, klar.
Ja, und das ist so, Leute, echt. Einfach mal irgendwie fundierte Zahlen wären ganz schön, ne? Wir hatten ja neulich hier auch wieder von 320 Grad. So werden dann Fakten geschaffen, ne? Dann nimmt man irgendeine Umfrage, und dann sagt man, das ist eine Studie und dann publiziert man das. So.
Ja, wobei es dann natürlich eine Vorlage war vom Fraunhofer-Institut, die das ja auch nur zur Illustration, nicht zur Illustration, aber zur Einordnung des Gesamtproblems genommen haben und wahrscheinlich jetzt nicht so im Detailliert das nachgegangen.
Genau, da stottern wir, ne? Also nochmal, ich sag nicht, dass sie, um Gottes Willen, ich will es nicht negieren, aber ich möchte fundierte wissenschaftliche Zahlen haben. Das wünsche ich mir für die Diskussion, für die Basis. Und da möchte ich, dass man die Regelwerke, also Elektro-G, Batteriegesetz, nebeneinander legt und sich darüber Gedanken macht, ob es noch State of the Art ist, ob die geteilte Produktverantwortung noch Sinn macht, anstatt irgendeinen Bürokratismus noch oben drauf zu setzen. So, das ist das, was ich mir wünsche. Und das ist ja das, was sich alle wünschen. Deswegen finde ich es ja eigentlich auch schon wieder cool, also gerade hier die Verbände, ne? Also BDE, BDSV, BVSE, VDM, alle rufen Entbürokratisierung und wollen dann aber eine Batteriefreiheitserklärung, anstatt mal grundlegend darüber nachzudenken. So, jetzt habe ich aber genug gemeckert.
Dann,
ich stehe für jedes Gespräch zur Verfügung, an der Stelle.
Genau, den Punkt würde ich gerne nochmal aufgreifen, ohne jetzt das ganz große Fass aufzumachen, aber das denke ich ehrlich gesagt auch jedes Mal, wenn wir über Entbürokratisierung reden. Kann ich immer total nachvollziehen, wenn ich da 5 Leute einstellen muss, die irgendwelche Formulare ausfüllen müssen oder Genehmigungsanträge, genau. 17 Ordner abgebe. Gleichzeitig kommen aber ganz viele dieser Vorgaben kommen ja aus Motivation, aus Zielsetzung, auf die wir uns ja mehr oder weniger als Gesellschaft geeinigt haben. Ich meine, so funktioniert Demokratie.
Ja.
Und die in jedem Fall für sich nachvollziehbar sind. Und jetzt ist die Frage, oder zumindest aus meiner Sicht, wie ich da einen Mittelweg finde, wie ich das abwägen kann, dass ich sowohl die Ziele erreiche, das aber natürlich ohne einen sinnlos überbordenden Aufwand. Also kann ich die Unternehmen natürlich vollkommen verstehen, aber es gibt dann auch immer die einzelnen Stimmen, die sich dann hier und da über seltene Tierarten lustig machen und irgendwas, aber grundsätzlich sind ja gewisse Zielsetzungen ja schon nachvollziehbar und das ist jetzt ja wieder so ein Fall. Ich meine, wir wollen
natürlich.
Dass die Anlagen nicht abbrennen und dann müssen wir halt gucken, wie wir das machen können.
Genau, und deswegen einfach mal grundlegend, aber da müsste man ja mit dem Ministerium in die Diskussion gehen, das will ja dann auch wieder keiner, weil man braucht die ja noch, also jetzt bin ich echt mal fies, das ist ja auch das eine oder andere, was ich da mal gehört habe, also macht man da Bürokratismus, jetzt musst du mal überlegen, ja, jetzt ist da ein kleiner Öre, der hat 3 Mitarbeiter, weil 5 krank sind. Und jetzt soll der dann da auch noch gucken, ob da ein verbauter Lithium-Akku in irgendeiner Tastatur ist? Und was, wie soll der das, sorry, aber wie soll der das hinbekommen? Also deswegen, ja, einfach mit einem gewissen, einfach mal so mit einem gewissen Fachverstand vielleicht mal grundlegend über die Themen diskutieren und dann vielleicht mal wirklich Entbürokratisierung, ne?
So. Das fand ich aber total schön, dass wir jetzt da doch mehr drüber diskutiert haben.
Ja, weil wir immer noch ein Knöpfchen dran nähen und Knöpfchen dran nähen und noch so ein, und irgendwann ist das Ganze so ein total wirrer Flickenteppich. Und ich bin ja mit vielen Kommunalen im Gespräch, ja, und die sagen dann auch, wie sollen wir das denn noch machen? Wie soll das denn noch funktionieren? Ja, wir haben doch kaum Fachkräfte. Wie soll, ganz ehrlich, Tom, da kann ich es auch verstehen, wenn die einen oder anderen sagen, dann sammeln wir nicht mehr. Dann, keine Ahnung, habe ich kein Interesse mehr dran, wenn ich da jetzt auch von der Seite noch Druck bekomme. Also wir haben alle gemeinsam die Herausforderungen der heutigen Zeit definiert. Fachkräftemangel, Entbürokratie, blablabla. Und dann kommt sowas.
Knöpfchen so. Dran nähen, Flickenteppich, du bist
die. Ja, du hast es, Alter. Du hast es, du hast sie genutzt. Ich danke dir sehr.
Ja, Elfmeter verwandeln.
Das kannst du. Du bist ein großer Fußballfan, ne? Bist du happy? Der HSV ist ja jetzt wieder mit dabei. Das hättest du mal sehen müssen, was hier los war in Hamburg.
Lass uns kurz dazu abbiegen. Ich war bei Veranstaltungen.
Nein, du kannst das doch jetzt. Ja, jetzt guck mal, was war denn noch in Hamburg los? Nämlich ein Stakeholder.
Jetzt. Sehr gut.
Okay, wir müssen dann doch noch ein bisschen dran arbeiten. Alles klar.
Sehr gut. Also, was kam raus bei diesem Stakeholder-Treffen zur Herstellerverantwortung für Textilien? Also,
genau, wir hatten, erstmal muss ich sagen, das war ja von Textil und Mode und von der Otto-Gruppe, auch an der Stelle mal herzliches Dankeschön, und von uns, also von GRS, wurde das, also jetzt nicht von DGAW, sondern von GRS wurde das ausgerichtet. Und es waren ganz, ganz viele Stakeholder da, die in den unterschiedlichsten Bereichen unterwegs waren. Ob das in Verkehrbringer, also Produzenten, Karikative, der BVCI war da, also wirklich auch dann Entsorger, Sammler und. Also alles war vertreten, auch Forschung und Entwicklung. Und dann wurden einzelne Themenblöcke diskutiert. Intern übrigens auch das BMUV war auch da, das Uber war da, also es war wirklich alles vertreten. Das war total klasse. Und da wurden jetzt, wurde ein Eckpunktepapier diskutiert oder Statements aus dem Eckpunktepapier wurden diskutiert, wurden sichtbar gemacht und werden dann jetzt auch in naher Zukunft veröffentlicht. Da möchte ich aber noch gar nicht so unbedingt vorgreifen. Genau, und wir planen jetzt schon den nächsten Stakeholder-Dialog, und wie gesagt, wer sich da einbringen möchte, wer teilnehmen möchte, darf sich gerne an uns, also GRS oder natürlich auch an T&M wenden. Wir freuen uns über die Teilnahme. Genau, und da tut sich auch relativ viel bei der erweiterten Herstellerverantwortung. Textilrecycler, die mahnen ja sehr zur Eile. Das Thema hatten wir ja auch schon, weil die Verwertungswege nicht mehr vorhanden sind, weil alles teurer wird. Genau, also da
Container
ist der...
Container werden abgebaut, weil genau. Die Sammler nicht mehr wissen, wohin mit dem Zeug. Also echt ein Riesenthema.
Genau, aber wie gesagt, ich weiß, dass T&M da stark dran ist, und es bleibt auf jeden Fall spannend.
Aber es verzögert sich ja noch ein bisschen, weil ja gerade die Grundlage dafür, also die EU-Abfallrahmenrichtlinie,
genau.
die Annahme verschiebt sich bis Ende des Jahres wahrscheinlich, und so könnte es sein, dass diese Herstellerverantwortung, also EPR für Textilien, ja. dann erst im Mai 2028 in Kraft tritt.
Genau, in Kraft treten wird. Also es wird, aber man kann ja trotzdem schon was tun. Also man kann ja trotzdem schon eine gemeinsame Herstellerstelle gründen. Man kann sich trotzdem schon, das heißt jetzt auch nicht mehr PRO, also es heißt ja nicht mehr Producer Responsibility Organization, sondern Organisation für Herstellerverantwortung, OFH.
Mhm. Im Englischen dann?
Wahrscheinlich immer noch PRO. Ich glaube, das ist eine deutsche Übersetzung.
Okay. Ja, sein können.
Genau, aber man kann da ja schon mal ein bisschen rausgehen, sich schon mal um das ganze Thema kümmern. Ich kann den Schmerz und Druck ja auch verstehen. So, und dann haben wir noch einen anderen Schmerz und Druck. Das ist nämlich die Diskussion um kommunale Verpackungssteuern. Jetzt gucke ich dich ein bisschen mit Fragezeichen an, weil das habe ich tatsächlich nicht ganz so streng verfolgt.
Da geht es ja darum, Tübingen hat damit angefangen. Es geht so ein bisschen um das Thema Littering in den Innenstädten. Dass da
halt.
Gerade.
Ah, stopp! Ganz kurz noch, bevor ich es vergesse. Wirklich! Bevor du
ja,
musst gleich dann.
Damit.
Wir hatten einen ganz, ganz tollen Moderator. An der Stelle möchte ich nochmal Bernhard grüßen und Paulina. Die haben das ganz toll gemacht. Ja, ihr wisst, wen ich meine. Bernhard Schodrowski, Hammer gemacht. Danke nochmal. So, und jetzt Diskussion um kommunale Verpackungssteuern. Entschuldige, Tom.
Nee, gar kein Problem. Wie gesagt, in Tübingen gibt es das jetzt schon seit ein paar Jahren. Da erhebt die Stadt auf Einwegverpackungen von Imbissen oder Geschäften eine Extrasteuer, aber auch so Einweggeschirr oder Besteck. Also geht es darum, die Vermüllung zu reduzieren in der Stadt. Mengen sind wohl auch durchaus gesunken da in der städtischen Abfallsammlung. Und da war ja Anfang des Jahres die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes dazu. Und da wurde das ja quasi abgesegnet als akzeptabel. McDonald's war da unterlegen. Und jetzt gibt es natürlich die Diskussion in anderen Städten, ob das denn nun auch kommt. Freiburg zum Beispiel ist jetzt die dritte Stadt hier im Südwesten in Baden-Württemberg neben Tübingen und Konstanz, die das einführen wird. Und die DUH hat auch mal eine Umfrage gemacht, also die Deutsche Umwelthilfe, und die sind auf über 140 Städte gekommen, die grundsätzlich ein Interesse daran hätten. Und in Bayern gibt es aber die gegenläufige Richtung, da hat die CSU und Freie Wähler geführte Landesregierung entschieden, dass sie das nicht akzeptieren werden, weil das ist eines der Bundesländer, wo solche Steuern vom Land genehmigt werden müssen, und die haben gesagt, nein, um Himmels Willen. Also die Diskussion läuft weiterhin. Im Bundesumweltministerium hält man weiterhin nichts davon, eine bundesweite Verpackungssteuer einzuführen. Da will man auf andere Instrumente setzen, aber man ist nicht abgeneigt gegen lokale, kommunale Lösungen. Wobei man sich natürlich dann auch fragen muss, ob man dann wieder in so einem Fürstenstaat, in kleinteiligen Fürstentum landen, wo dann an jeder Stadtgrenze was anderes gilt. Das ist natürlich dann auch fraglich, ob das Sinn macht. Das war der Exkurs dahin.
Dankeschön, lieber Tom.
So, was haben wir denn noch? Haben wir noch was?
Ja, wir haben noch eine Studie für das Umweltbundesamt, fordert neue Impulse für das Verpackungsrecycling. Dann haben wir noch die Analyse des Europäischen Patentamtes, zeigt dynamische Entwicklung im Kunststoffrecycling. Und weißt du, was ich vermisst habe?
Was denn?
Die schwachsinnigen Geschichten. Die hast du...
Die waren sehr brandlastig in den letzten Wochen.
Okay, gut. Wir müssen auf jeden Fall auch noch Grüße absetzen an Axel und an Steffi. Und ich muss unbedingt noch was bekannt geben, bevor ich das...
Dann jetzt also, Trommelwirbel.
Ja, wir haben bei der DGAW-Mitgliederversammlung am 20.06. Und ich würde mich über, und wir würden uns alle über eine rege Beteiligung sehr freuen. In Berlin.
20.
Bist du da? Ja.
Also ihr müsst bei euren Terminen mal so ein bisschen die Ferien- und Feiertagsplanung Süddeutschlands berücksichtigen.
Aber ihr seid doch auch erst später dran mit den Sommerferien.
Ja, weil wir später mit den Sommerferien dran sind, haben wir noch Pfingstferien. Und Frohen Leichnam ist auch so ein Feiertag. Den gibt es ja auch noch.
Ja, da kann man aber dann jetzt keine Rücksicht drauf nehmen.
Nee, also, da kann man jetzt...
Sorry, nee.
Da kann ich auch eine kleine Anekdote kundtun. Ich habe letztens mal in Berlin angerufen und wollte jemanden zum wichtigen Thema sprechen. Und da hieß es, Herr Wilfer, wir haben heute Feiertag. Da musste ich erst mal googeln. Und da war der 8. Mai war es.
Ja.
War dieses Jahr in Berlin Feiertag.
Was war das für ein Feiertag?
Befreiung vom Nationalsozialismus.
Stimmt. Ja, die müssen ja auch mal nachziehen. Also das ist ja schon da unten in Süddeutschland, ist das schon krass, ne? Also hat man ja das Gefühl, er arbeitet gar nicht. Allerdings zeigt das natürlich, ja.
4-Tage-Woche, immer.
Genau, das, da kommen wir jetzt auch dann auch mal zweiten Teil. Genau, da kommen wir jetzt dann tatsächlich zum zweiten Teil. Und ich habe mich riesig gefreut, dass wir ihn gewinnen konnten. Ne? Also das deswegen unbedingt dranbleiben. Aber nochmal, 20. Juni 2025 logischerweise, Ort Haus der Kreislaufwirtschaft von der Heidstraße, 36. DGAW-Mitgliederversammlung. Ich hoffe auf rege Teilnahme. Und ich hoffe auch, dass ihr dranbleibt jetzt für den zweiten Teil.
Noch am 5. Juni, Tag der Kreislaufwirtschaft, auch in Berlin. Grüße.
Ich bin leider nicht da. Ich bin in Obernai auf dem Podium bei einer anderen Veranstaltung. Freue ich mich aber auch schon sehr drauf.
Im Elsass bei der Firma Schroll. Nein.
Nein. Aber ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Vielen Dank. Wir werden berichten.
Ich hoffe, ihr dreht das Rad der Kreislaufwirtschaft.
Also
gut,
dranbleiben.
Aber jetzt dranbleiben. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer heutigen Ausgabe. Wir haben heute Timo Poppe zu Gast. Timo Poppe war Aufsichtsratsvorsitzender in mehreren Gesellschaften der Energie- und Wasserwirtschaft. Im Verband Kommunaler Unternehmen ist er seit Mai 2024 Mitglied im Leitausschuss Energiewirtschaft und war zuvor Präsidiumsmitglied sowie Vorsitzender des Digitalisierungsausschusses. Seit März 2023 ist er Vizepräsident und kooptiertes Präsidiumsmitglied im BDE. Neben seinem ehrenamtlichen Engagement in den Spitzenverbänden in der Branche ist Timo Poppe aktiv bei den Seenotrettern. Seit dem 1. Juli 2023 ist er CEO der Energy from Waste GmbH. Herzlich willkommen, Timo.
Danke, schön hier sein zu dürfen.
Herr Poppe, auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass Sie dabei sind und auch herzlich willkommen, Chef des EEW-Konzerns. Ich habe gesehen, Sie waren die Tage bei verschiedenen EEW-Anlagen. Haben Sie sich doch mal so umgeschaut, wie so die aktuelle Stimmung ist? Da würde mich doch als erstes mal interessieren, was treibt die Kollegen am meisten um? Welche Themen sind für EEW aktuell am wichtigsten?
Also ich glaube, man muss sich immer wieder vor Augen halten, wenn man in Deutschland mehr als ein Dutzend Anlagen hat, ist es doch ein Unterschied, ob man in Norddeutschland, Süddeutschland, Ostdeutschland oder Westdeutschland ist. Betriebsversammlungen laufen anders ab, Kultur ist anders und deshalb kann man auch nicht sagen, dass die Themen alle gleich sind. Ich glaube, was alle eint, ist der Spaß an der Arbeit. Das ist ganz gut. Wir haben viele technische Herausforderungen in den Anlagen zu lösen. Aber in Summe würde ich sagen, sind wir da auf einem ganz guten Weg. Und deshalb ist die Stimmung auch ganz gut.
Sehr schön. Timo, vielleicht noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück. Willst du nicht mal EEW kurz vorstellen? Was macht ihr eigentlich überhaupt? Wie groß seid ihr? Wie viele Anlagen betreibt ihr in Deutschland?
Kann ich gerne machen. Wir betreiben als EEW 17 thermische Verbrennungsanlagen. Dazu kommen jetzt nochmal 4 Klärschlammverbrennungsanlagen. Wir sind in Deutschland Marktführer für das Thema thermische Verwertung. Wir nehmen also die Reste der Reste und machen daraus was Sinnvolles, nämlich Strom, Wärme und Dampf. Versorgen ungefähr 700.000 Menschen in Deutschland alleine mit Strom umgerechnet und sind natürlich auch in einigen Städten durch das Thema der kommunalen Wärmewende jetzt ein gern gesehener Wärmelieferant, was auch ein großes Thema für uns ist. Und was natürlich auch damit einhergeht, das darf man auch nicht verschweigen, wir sind natürlich auch ein großer CO2-Emittent, weshalb das Thema CO2 für uns gerade auch in den nächsten Jahren strategisch eins der Top-Themen ist, an denen wir arbeiten müssen und auch schon arbeiten heutzutage.
CO2, Sie sagten schon, ist ein Top-Thema. Da haben wir ja gleich zwei potenzielle Themenbereiche. Zum einen die Abschaltung und Speicherung bzw. nachfolgende Nutzung, da gibt es ja große Bestrebungen, solche CCU und CCS-Technologien voranzutreiben. Soweit ich auch weiß, auch bei der EEW, können Sie da was berichten, wie da der aktuelle Stand ist und wie Sie vorankommen in dem Bereich?
Also um es kurz zu machen, das europäische Ausland ist wieder schneller als Deutschland. Warum ist das so? Weil wir zum Beispiel in England oder auch in Skandinavien Marktmechanismen und Förderregime sehen, die es den Anlagenbauern ermöglichen, diese Anlagen zu bauen. In Deutschland haben wir aktuell noch nicht mal den festgesetzten gesetzlichen Rahmen, weil das Speichergesetz, das CO2-Gesetz in der letzten Legislaturperiode nicht mehr kurz vor Schluss dem Bundestag passiert hat. Das ist zum einen der gesetzliche Rahmen fehlt, aber viel, viel schwieriger für mich ist die Fragestellung, wie kriegen wir das denn marktwirtschaftlich überhaupt hin? Weil wir nur auf Basis des CO2-Preises eine derartige Anlage weder bauen noch betreiben können. Was machen wir gerade? Wir bauen Know-how auf, wir haben Testanlagen im Einsatz, wir investieren auch nennenswert Geld in diese Testanlagen, also das ist ja schon im Millionenbereich, die diese Testanlagen kosten, die wir in mehreren Standorten testen, wo wir einfach gucken, wie klappt das denn mit dem Rauchgasstrom, wie stabil laufen die Anlagen, welche Kompetenzen benötigen wir auch in der Zukunft. Es ist einfach so, dass eine große CO2-Abscheidanlage ist eine halbe Chemiefabrik. Und da bedarf es dann doch etwas anderer Kompetenzen und Skills auch meiner Mitarbeiter, als die wir vielleicht bisher haben. Und da ist es von uns schon von entscheidender Bedeutung, jetzt zu wachsen. Und ich bin jetzt auch als Vizevorsitzender der neuen Carbon Management Allianz unterwegs, wo wir entlang der Wertschöpfungsstufe mit verschiedensten Unternehmen der großen deutschen Industrie versuchen, der Politik klarzumachen, dass wir hier zeitnah eine Änderung und einen veränderten Rahmen brauchen, damit das in Deutschland einen Schritt vorangeht. Und ich hoffe, dass das auch funktionieren wird. Für mein Unternehmen kann ich nur sagen, wir sind vorbereitet, wir arbeiten dran, aber wir brauchen einfach irgendwie einen Rahmen, in dem es sich rechtfertigen lässt, in jedes dieser Anlagen für einen dreistelligen Millionenbetrag eine CO2-Abscheidanlage zu bauen.
Auf jeden Fall, ja. Julia, du oder ich? Und mache
ich weiter. Ich habe immer 1000 Fragen, wenn es um Müllverbrennung geht. Also ich fange mal bei einer ganz simplen Frage an, Timo. Also ich bin heute sozusagen ein bisschen die Dumme hier in der Runde, die sich, um ehrlich zu sein, gar nicht mit Müllverbrennungsanlagen auskennt. Wir tun jetzt mal so. Also jetzt bin ich mal neu in der Branche und sage einfach ganz klar, wir haben die 5-stufige Abfallhierarchie. Eigentlich müssen wir ja erstmal recyceln. Das ist ja erstmal das A und O. Müsste man dann nicht einfach mal generell sagen, wir müssen eigentlich die Müllverbrennungsanlagen abschalten und müssen einfach zusehen, dass wir alles recyceln? Also wie ist so da der Widerspruch? Wo seht ihr dann auch eure Rolle in dieser, naja, Neuausrichtung?
Also wir sind halt davon überzeugt, dass es immer Reste der Reste geben wird. Ganz ja. Egal, ob man jetzt in die Industrie schaut, in das Baugewerbe, Sperrmüll, medizinische Abfälle.
Tom Tuse.
Ja, es ist genug, es ist auch in Zukunft, glaube ich, eine ganze Menge da, der verbrannt werden muss. Und es ist ja nicht so, dass wir an diesem Thema Recycling nicht auch ein Eigeninteresse haben. Also wir bauen jetzt gerade in Holland am Standort in Delfzijl, bauen wir eine Vorsortieranlage, wo wir bestrebt sind, nochmals die Kunststoffe rauszuholen, diese dem Markt zuzuführen, weil es für uns auch ökonomisch sinnvoll ist. Also ich bin nicht nur bei Ökologie, sondern auch ökonomisch, einfach die CO2-Lasten zu verringern. Aber auch da ist wieder spannend, dass wir das zunächst in Holland machen und nicht in Deutschland.
Weil da die Marktbedingungen einfacher sind im Kunststoff?
Weil man sagen könnte vielleicht, dass das Genehmigungsverfahren schneller geht, weil eine erhöhte Flexibilität da ist, weil man sich vielleicht von den Marktbedingungen was etwas Besseres erhofft hat. Ob sich das dann so einstellt, zeigt dann immer erst die Realität. Und wir wissen ja alle, dass das gerade das Thema auch für Kunststoffe natürlich durch den aktuellen Ölpreis im Bereich Recycling jetzt nicht gerade befördert wird.
Jetzt habe ich mal eine Frage an dich als Timo Poppe. Du hast jetzt gerade schon viele, viele wichtige und herausfordernde Themen genannt. Als du am 1. Juli 2023 angetreten bist, hast du genau gedacht, dass genau das wird auf mich zukommen, genauso spannend wird das Thema werden? Oder hast du dir eigentlich was komplett anderes vorgestellt?
Nee, ich wusste schon, was auf mich zukommt. Ich habe das. ich war vorher mal viele Jahre Vorstand der Stadtwerke Bremen. Wir haben auch 2 Müllverbrennungsanlagen betrieben. Das habe ich 8 oder 9 Jahre gemacht. Da wusste ich schon mal, wie so ein Ding aussieht und funktioniert. Und kulturell wusste ich auch, was mich erwartet.
Das macht doch Spaß, oder?
Ja, natürlich.
Ich meine, ihr habt ja wahnsinnig viele unterschiedliche Akteure, mit denen ihr sprecht. Also ich meine, du hast ja die Mitarbeiter in den Anlagen, du musst mit Politik sprechen. Ist das Thema, was immer größer geworden ist, dass man die Politik noch viel mehr involvieren muss, dass man da auch, du hast es gerade auch gesagt, so Genehmigungen von Anlagen, dass man da noch viel mehr lobbyieren muss, noch viel mehr, naja, die Politik, ich will es nicht vor sich hertreiben muss, aber noch so ein bisschen more pressure. Also wie ist
es? Also was mir einfach fehlt in unserem Land, ist so ein bisschen, jetzt mal global galaktisch gesprochen, haben Sie den Knall schon gehört? Ja? Also wenn ich mir die aktuellen Wirtschaftskennzahlen anschaue und sehe, wie sich Deutschland gerade positioniert, dann ist es das eine, ein großes Infrastrukturprogramm auszurufen, das ist erstmal wichtig, ja, und auch die Summe ist super. Aber das muss halt auch klappen. Und ich frage mich immer, wer macht das denn? Also wie gesagt, ich habe ein Leben lang Infrastruktur gemacht. Und ich frage mich mal erstens, wo kommen denn bald die Bauarbeiter her? Und zweitens, wie sollen denn diese komplexen Themen überhaupt ratzfatz genehmigt werden? Zum Nähkästchen, ich hatte gestern einen regionalen Bürgermeister zu Gast bei mir im Büro, der mir erzählt hat, was für ihn alles wichtig ist. Und dem habe ich jetzt erstmal eine Liste an Bauanträgen übergeben, die seit mehreren Jahren auf seinem Schreibtisch liegen und nicht bearbeitet werden von meiner Firma. Wo es um triviale Dinge geht, wie müssen wir 3 Container von links nach rechts versetzen am Kraftwerkstandort. Oder wir wollen mal ein Schleppdach anbauen, aus dem vielleicht ein paar Autos geparkt werden können. Also wir reden jetzt nicht von, wir wollen ein Kraftwerk bauen. Ja? Und selbst das hakt seit Jahren. Und dann frage ich mich, okay, wie meinen denn diese Behörden in der Lage, sein Großvorhaben zu genehmigen? Und deshalb ist das zweite Thema in meinen Augen, dieses Thema Entbürokratisierung. Also weg mit unnützen Kram hin zu den rein relevanten Themen. Das Entscheidende. Und da wird aus meiner Sicht zu wenig drüber gesprochen. Und das ist schon eine Aufgabe, die ich mich auch verstehe in meiner Rolle, das in den Gesprächen mit der Politik klarzumachen ist, wir wollen ja, wir können auch, Ja, wir haben viele Mitarbeiter, wir zahlen viele Steuern. Aber wenn das alles so weitergehen soll, dann müssen wir uns halt auch auf der anderen Seite irgendwie so ein bisschen Support erhoffen. Und der ist eben nicht darin begründet, dass ich rein Subventionsgelder haben möchte, sondern ich wäre einfach froh, wenn ich an der einen oder anderen Stelle einfach vernünftig arbeiten dürfte, ohne dass mich irgendeiner mit irgendwelchen unnützen Vorschriften überfährt und dann mir noch Sachen vorschreibt, die ich jetzt auch noch zusätzlich alle dokumentieren soll. Mein Lieblingsthema da ist natürlich das Brennstoffenergiehandelsgesetz. Ich meine, der Name allein macht ja schon, sagt ja schon alles. Und wenn ich sehe, wie viele Mitarbeiter, ich dafür einstellen muss, die nur irgendwelche Berichte ausfüllen, schreiben, und das ist einfach ein Wahnsinn, ja.
Ja.
Und ob das dann wirklich Deutschland hilft, to be discussed.
Ja, definitiv. Also wir haben ja das auch gerade beim Batteriedurchführungsgesetz. Die Idee ist ja immer, dass Entbürokratisierung weniger Gesetze ist, jetzt erstmal vordergründig, aber dass es eigentlich eine Entlastung in den Firmen sein müsste, was die Prozesse betrifft, was die Meldungen angeht, das verstehen die nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, man produziert Daten, die gar keiner braucht, die einfach dann da sind. Also ich meine, vielleicht kann der Tom dann nochmal eine Doktorarbeit schreiben, aber die werden einfach produziert, wofür auch immer. Okay, Timo, du bist ja aber nicht nur gekommen, um zu entbürokratisieren, sondern du hast ja ganz sicher auch ein paar Ideen und Pläne mitgebracht für EEW. Wohin geht die Reise? Was sind so die Ziele, die Zielländer, die Pläne, die ihr jetzt konkret habt?
Also eins der Top-Themen, um das wir uns gerade kümmern, ist das Thema Verstärkung unserer energiewirtschaftlichen Kompetenz. Wenn man sich anschaut, wo die Branche herkommt, auch die thermische Abfallverwertung, dann sind wir ja ursprünglich mal gegründet worden, um Seuchen zu verhindern und Abfall zu entsorgen.
Ja.
Das hat natürlich so eine Branche auch geprägt und auch Kompetenzprofile ausgebildet. Wenn man sich aber anschaut, dass so ein Viertel bis ein Drittel des Ergebnisses inzwischen aus dem Energiebereich kommt, einfach aus dem, was wir produzieren, muss man einfach auch reflektieren, dass das natürlich ein sehr wesentlicher Standbein ist und man sich dementsprechend auch aufstellen muss. In der Vergangenheit, ne, eine thermische Abfallverbrennungsanlage läuft halt Strichband. Das heißt, da kommt immer Strom raus und da kommt auch immer Wärme raus. Wenn wir uns jetzt aber die Volatilität auf den Energiemärkten anschauen, dann stellen wir ja fest, dass perspektivisch in den Sonnenstunden im Sommer ja niemand mehr Strom braucht. Jedenfalls nicht aus der thermischen Abfallverbrennungsanlage. Was mache ich denn dann damit? Also denen irgendjemand zu schenken, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Also ist meine Frage, wie kann ich da sinnvoll was mit tun, wenn den da sonst keiner haben will? Oder fallen mir schon so ein paar Dinge ein? Weshalb es jetzt für uns darum geht, unsere energiewirtschaftlichen Kompetenzen zu erweitern. Wir bauen uns da gerade um. Wir investieren, jetzt fangen jetzt an, in den Bereich Batteriespeicher zu investieren. Wir brauchen eine höhere Flexibilität, was den Wechsel zwischen den verschiedenen Medien angeht. Ich glaube, dass Flexibilität in der Energiewende Geld verdient. Das heißt, wenn du in der Lage bist, schnell zu diskutieren, koppel ich jetzt Strom oder Wärme oder Dampf aus und was mache ich mit dem jeweiligen Medium und wer nimmt es mir ab? Dann verdienst du Geld. Und das ist etwas, was wir jetzt neu lernen müssen, wo wir uns ranrauben müssen, wo ich aber ganz optimistisch bin.
Sehr interessant. Ich schreibe keine Doktorarbeit, ich schreibe weiter Texte für Evid.
Es gibt jetzt ChatGPT, da bist du weg und dann kannst du zu Timo auf die Baustelle
halt
gehen.
Halt jetzt bitte kurz, ganz kurz. Und da haben wir auch schon des Öfteren mal aufgeschrieben, dass Evid, aber auch der Verband, ITAT und auch andere Verbände, darauf drängen, dass es auch europaweit ein Deponierungsverbot gibt, also eins für unbehandelte Siedlungsabfälle. Und da war ja Deutschland ausnahmsweise mal einer der Vorreiter. Da hat es die Müllverbrennungsbranche natürlich dann auch entsprechend erfolgreich geschafft in Deutschland. Das ist ja dann sicherlich auch weiterhin ein Ziel. Und dann komme ich nochmal zu Julias Frage zurück. Gibt es da konkrete Pläne dann auch, sollte das dann endlich mal kommen, dann auch in andere europäische Länder noch weiter zu expandieren?
Also erstmal, das Deponierungsverbot ist ja der nächste Treppenwitz der Geschichte. Also wenn wir uns vor Augen führen, dass wir in Europa uns immer wieder alle gegenseitig erzählen, CO2 und Klimagase ist unsere größte Bedrohungslage, aber wir es uns leisten, dass in der Europäischen Union das Deponierungsverbot vielleicht 2045 kommt in einigen Ländern, ja. Und wir uns dann mal die Länder anschauen, stellen wir halt fest, Skandinavien deponiert nicht, Holland, Österreich, Schweiz, Deutschland deponiert nicht. Die anderen deponieren sehr wohl. In Frankreich wird damit viel Geld verdient, weshalb die Franzosen auch das Thema Deponierungsverbot in der Vergangenheit schon formell, informell blockiert haben und natürlich auch die osteuropäischen Länder blockieren es. Wenn man sich allerdings vor Augen führt, dass eine Deponierung ungefähr 30 Mal klimaschädlicher ist als eine thermische Verbrennung, 30 Mal, ja, durch den Ausstoß von Methan, was auch gar nicht zu dem, also das steht wissenschaftlich nicht mehr zur Diskussion, das ist so, das kann man messen, das bestreitet auch keiner. dann muss man sich halt fragen, okay, aber das leisten wir uns halt trotzdem weiterhin. Also müssen wir erstmal das Thema wegbekommen und Level Playing Field in Europa haben. Ich bin ein großer Freund des Deponierungsverbots. Und dann muss man gucken, wo sich Marktchancen eröffnen und was natürlich auch Märkte sind, in denen man kulturell auch investieren möchte, weil sie vielleicht auch den gleichen Werte und Kulturstandards entsprechen. Wir sind selber in, wir sind thermische Abfallverwerter in den Niederlanden, in Luxemburg, in Deutschland. Wir haben Vertriebsniederlassungen in Italien, in Österreich, Entschuldigung, in Italien und in Polen. Das sind Länder, die uns zu uns passen. Würde ich in Rumänien eine thermische Abfallverwertungsanlage bauen? Nein. So, also ich glaube einfach, man muss sich genau als Firma mal fragen, was sind Länder, in denen man auch erfolgreich sein kann mit seinen eigenen Standards. Und da, das werden wir uns fragen in der nächsten Zeit. Und ich will nicht ausschließen, dass wir uns dann auch, dass wir dann auch auf Expansionstour gehen.
Also dann eher so Richtung Frankreich, Spanien, oder?
Zum Beispiel.
Nicht Nordmazedonien.
Nicht Nordmazedonien.
Ja, wenn wir über CO2-Ausstoß reden, Deponien, dann sind wir ja ganz schnell, sagten es schon, mit bürokratischen Auflagen ist es ein Riesenthema gewesen. Emissionshandel, deutscher Sonderweg. Und dann greife ich nochmal das auf, was Julia am Anfang fragte. Macht das nicht Sinn, um noch mehr zu recyceln? Um noch mehr rauszuholen aus dem Restmüll?
Ja, wenn Sie darauf eine Antwort haben, was Sie damit dann sinnvoll machen mit dem, was Sie rausgeholt haben, dann mag das ideologisch sinnvoll sein. Das bestreite ich nicht. Aber solange ich aktuell einen Ölpreis von $63 habe, dann sehe ich einfach, dass das Thema chemisches Recycling, was ja vor Jahren noch in aller Munde war, ganz offensichtlich in der Realität nicht so hochgefahren ist. So, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Wir selber haben ja auch überlegt, uns in dem Bereich zu betätigen. Das ist also in keinster Weise, dass wir das verteufeln. Ganz im Gegenteil, ich könnte mir auch gut Geschäftstätigkeit in angrenzenden Teilen der Wertschöpfungskette vorstellen. Aber ich muss halt auch dran glauben, dass das passiert. Und ich glaube, aktuell ist es einfach so, dass wir sehen es ja auch bei vielen Recyclern, dass die Nachfrage nach den Produkten höher sein könnte. Ich will es mal so formulieren, höher sein könnte. Und die ideologische Einstellung, dass irgendwann alles weg recycelt und sortiert wird und nichts mehr über ist, das ist für mich einfach Traumtänzerei. Das wird selbst in 50 Jahren nicht so sein. Kann gar nicht.
Also man könnte noch ein bisschen mehr rausholen, aber ja, logischerweise Reste bleiben auf jeden Fall.
Ja, genau so ist es. Und wie gesagt, wir haben in den Niederlanden jetzt ein großes Projekt, wo wir das selber die Vorsortieranlage bauen. Und ich bin mal gespannt, wie es dann funktioniert. Also wir kriegen dann ja schon vorsortierten Abfall, den jagen wir bei uns nochmal durch. So, und um nochmal ein bisschen Kunststoffe rauszuholen. Und ich bin mal gespannt, was für Erfahrungen wir da sammeln werden.
Es macht ja auch irgendwann gar keinen Sinn mehr. Also wenn du irgendwann so viel Energie in die Vorsortierung steckst, als du dann am Ende des Tages einsparst, dann, also da macht ja, das macht ja irgendwann überhaupt, also gar genau, keinen Sinn mehr. Und das ist, ja, das ist so ein Thema, was man ja ewig auch mal diskutieren kann, ne? So, wie viel Energie steckt man rein und was spart man dann am Ende tatsächlich wirklich? Willst du was sagen?
Ja, ist gut.
Du hast gerade so ausgeholt.
Nein, nein, ich antworte nur auf gezielte Fragen, sonst nicht, dass ich dir noch ins Wort falle oder so.
Nein, nie. Nee, ich hab mich ja jetzt hier schon unbeliebt gemacht bei Tom, das möchte ich mich ja nochmal entschuldigen, Tom. Morgen. Die Hose ist einfach so ein roter Faden bei uns im Podcast. Das hatte was mit der Getrennsammlung von Textilien zu tun. Okay. Was war ja seit dem ersten. Apropos, habt ihr festgestellt, weniger Textilien? Ich frage das mal so am Rande. Vielleicht ist ja so ein Funfact drauf.
Ehrlicherweise, ich weiß es nicht.
Ist nicht schlimm. Mhm. Ich sage ja mal nein, aber das sei mal dahingestellt. Ihr kümmert euch ja auch um Klärschlamm. Wie sieht es denn da an der Front? Ich nenne es jetzt mal so aus. Das ist ja noch nicht ganz so ausgeprägt, so viele Anlagen betreibt ihr da ja noch nicht. Was tut sich da? Läuft?
Nee, läuft nicht. Auch dort wieder könnte man es wieder, also mal zusammengefasst, ich habe angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen im Jahr 2017, glaube ich. Als klar war, da wird sich was verändern am Markt, habe dann auch die erste Klärschlammverbrennungsanlage in Nordwestdeutschland in Bremen auf den Weg gebracht, damals noch als Aufsichtsratsvorsitzender der Hansewasser. Und die ist jetzt auch fertig, aber die hat dasselbe Thema, was wir mit unseren Anlagen haben. Es sind im Nordwesten oder Norddeutschland nicht genügend Klärschlämme aktuell auf dem Markt. Warum ist das so? Weil der Gesetzgeber ja festgestellt hat, Klärschlamm auf den Acker bringen ist nicht so clever, weil das hat Nitrat und Reststoffe und Medizinrückstände und sowas alles. Und die wollen wir ja nicht im Grundwasser, geschweige denn auf dem Acker haben. Und er hat gesagt, ab 2029 wollen wir das geändert wissen. Jetzt sind also die Anlagen gebaut. Das könnte man auch den Klärschlamm schon heute thermisch verwerten. Aber das auf dem Acker ist halt viel billiger. Also was macht die Kommune, die selber das Gesetz erlassen hat, dass das ja ökologisch schlauer ist, das irgendwie zu verbrennen? Die fährt doch jetzt bis 29 weiter auf den Acker, weil ist ja billiger. Und das ist wieder typisch deutsch, in meinen Augen, dass wir also akademisch etwas Richtiges hergeleitet haben und das auch tun, aber halt erst ab 29 und die Dinge, die man vorher schon sinnvoll machen könnte, macht man einfach nicht, weil wir nehmen dann doch wieder das, was einfacher und billiger ist und wir fahren es weiter auf den Acker.
Ab Beta-Blocker, Östrogene, alles weiter drauf, ins Grundwasser, alles mega, alles rein in den...
Und das ist so, also ich frage mich immer, wie man das so einem normal denkenden Menschen am Stammtisch erklären kann. Also dem sagst du einfach, okay, wir müssen jetzt volkswirtschaftlich diese Anlagen bauen, weil es ist echt ganz schrecklich, das weiter auf den Acker zu hauen. Und sagst, okay, dann machen wir das. Und wir investieren doch hunderte Millionen Euro. Und dann sagst du aber, so schrecklich, dass das jetzt schon schneller gehen muss, ist es dann doch nicht. Also bis 29... Ja. Halten wir es noch aus und ab 29 dann schrecklich.
Aber Timo, am Stammtisch sagt man dann doch auch, wieso, ich pinkel doch auch aufs Feld, was soll's?
Ja, aber da hast du dann doch schon andere Rückstände drin als im Klärschlamm. Das muss man schon sagen. Also grundsätzlich funktioniert der Markt perspektivisch. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es ein Zukunftsfeld ist. Richtige Entscheidung von meinem Vorgänger gewesen, bei EEW in dieses Marktsegment einzusteigen. Aktuell sind die Preise und die Mengen noch nicht so da, wie erhofft. Ich bin mir aber sicher, ab 2029, wenn dann sozusagen die gesetzliche Verpflichtung greift, dann werden auch die Mengen da sein und die Preise entsprechend hoch sein, dass die am Markt tätigen Unternehmen damit auch Geld verdienen können.
Und dann kommt das Thema oder das Projekt in den Stapel, fällt dann auch nochmal auf den Tisch, beziehungsweise...
Das kommt vorher auf den Tisch. Das kommt vorher auf den Tisch. Nur es macht ja keinen Sinn, wenn das meine Erkenntnis und Ableitung ist, wie ich sie gerade dargestellt habe, und ich mir sicher bin, dass es so ist, dann macht es ja keinen Sinn, eine weitere Anlage zu bauen, die 2 Jahre kein Geld verdient. Dann könnt ihr auch einfach 2 Jahre später bauen und bin dann fertig, wenn der Markt anzieht. Weil ich weiß ja, wann der Markt anzieht, weil es gibt ja die gesetzliche Verpflichtung.
Genau.
Also von daher bedingt das eine das andere.
Das ist schon eigentlich immer ein bisschen traurig. Entweder es macht wirtschaftlich Sinn oder es gibt Gesetze. Aber dass man wirklich einfach mal sinnig, langfristig darüber nachdenkt, dass es ja total schlau ist, wenn die Fische nicht weiter, nicht femininer werden, weil sie so viel, also das ist so ein bisschen kurz immer gedacht. Und da habe ich immer auch das Gefühl, da denkt dann jeder Bürgermeister vielleicht doch nur über seine Amtszeit nach. Ohne dass ich da jetzt gehässig sein möchte, aber ich glaube, es ist schon irgendwie ein bisschen.
Ja, gut, aber du kriegst ja diese externen Kosten nicht internalisiert, insofern.
Das stimmt ja etwas. Auf der anderen Seite hätte ich ja die Erwartungshaltung, dass gerade kommunale Vertreter, also kommunale Unternehmen, dann doch sagen, wenn der Gesetzgeber ganz oben sagt, wir machen das jetzt so, weil das sinnvoll ist, dass man dann sagt, okay, habe ich verstanden, dann machen wir das jetzt auch so. Ja? Aber das passiert halt nicht. Wenn ein Privatunternehmen, was rein auf vielleicht auf Shareholder Value getrieben ist, dann sagt, komm, die 3 Jahre, die nutzen wir jetzt noch schnell aus, dann kann ich das fast noch eher nachvollziehen, als wenn ein kommunales Unternehmen das macht. Das muss ich ganz deutlich sagen.
Ja, also weil die vergiften ihr Grundwasser, die schmeißen da irgendeinen Mist aufs Feld und denen ist ja, okay, ich möchte da ganz kurz auf meine sozusagen tatsächlich noch Studienarbeit hinweisen, was jetzt ganz sicher schon, ist erst 5 Jahre her, ich bin ja gerade erst fertig mit dem Studium.
Hast länger studiert, wa?
Ich würde jetzt am liebsten sagen, das schneiden wir raus, aber Chapeau, Timo, wir lassen es drin. Mhm. Wer austeilt, muss auch einstecken können.
So ist das.
Ich bin dabei. Okay, jetzt bin ich irgendwie raus. Er erlebt mich jetzt echt mal sprachlos, das ist nicht oft.
Dann hätte ich noch ganz kurze Nachfrage zum Klärschlamm-Thema. Da ist ja auch immer die gesetzliche Vorgabe, Phosphor zurückzugewinnen, ganz langsam machen. Gibt es ja verschiedene Verfahren. Bei EEW testen Sie auch einige, oder? Da sind Sie auch aktiv.
Also in dem Bereich. Als ich gekommen bin, hatten wir die Überlegung, relativ fix eine eigene Anlage zu bauen. Das habe ich gestoppt, weil es derzeit am Markt kein Verfahren gibt, was sich sozusagen als das einzig wahre und beste bis dato durchgesetzt hat, sondern wir sind noch, ich würde mal sagen, leicht vor der Marktreife. Wir haben verschiedene Verfahren von verschiedenen Anbietern in Deutschland, die gerade durch verschiedene Skalierungsschritte in den großindustriellen Maßstab hochgefahren werden. Wir haben uns dafür entschlossen, jetzt mit mehreren Partnern sozusagen ins Bett zu legen. Das heißt, wir testen verschiedene Verfahren, wo wir anliefern. Und dann gucken wir doch mal die nächsten Jahre, welches am besten läuft, wo ist die höchste Stabilität, wo ist der beste Preis. Und dann kann man in 5 Jahren sich immer noch überlegen, ob man eine eigene Anlage baut, weil Mengen hätten wir genug. Oder ob man einfach sagt, ist nicht Teil meiner Wertschöpfungskette, ich bediene mich da Dienstleister. Und diese unternehmerische Freiheit haben wir uns dadurch zeitlich erkauft. Und wenn man mal ehrlich ist, es geht ja auch durch die Presse. Ich meine, in Hamburg hat es, glaube ich, jeder gelesen, der Vera 2 und der personellen Konsequenzen, die es da alles gab. Da kann man ja nicht davon sprechen, dass das alles ein Selbstgänger ist und total super alles einfach ist, sondern das ist halt eine komplexe Materie. Und ich habe auch häufig hier die Diskussion mit der Politik an meinen Anlagen. Braucht ihr jetzt auch gleich die Phosphor-Rückgewinnungsanlage? Ich sage, nee, mach mal dann, wenn es funktioniert. Und heute tut es das halt auch nicht.
Ja.
Und bis 29 ist die Hoffnung, dass es funktioniert, dass es dann Verfahren gibt, die man auch großtechnisch einsetzen kann.
Die Hoffnung ist sicherlich da.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Yay. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Und sonst verschiebt man es nochmal. Timo, wie oft bist du eigentlich in China? Und nimmst du, also ich meine, ihr habt ja chinesische Eigentümer, da tut sich ja auch relativ viel in China. Das beobachte ich ja auch. Also die sind ja, die laufen ja nicht mehr hinterher, die laufen ja auch in vielen Punkten uns schon voraus. Mhm. Und kriegst du da eigentlich auch mittlerweile Input, andere Eindrücke, die du dann auch, naja, in Europa mit einbringen kannst? Also funktioniert da der Austausch gut? Kannst du eigentlich Chinesisch?
Ich kann kein Chinesisch über.
Außer Chinesisch essen, das geht das gut, ne? Und Chinesisch trinken.
Geht auch. Nein, also ich glaube, ich selber bin ungefähr 4-mal im Jahr in China und was ich dort mitnehme, ist, dass sie in vielen Stellen viel weiter sind, als wir uns das hier vorstellen. Ja, auch gerade im Thema Ökologie, wo wir ja immer sagen, ne, die Chinesen, die bauen noch Kohlekraftwerke. Mhm. Ja, stimmt, tun sie. Aber wenn ich sehe, was sie in Zukunftstechnologien parallel investieren. Ich habe Lehrstühle besucht, ich habe Testanlagen gesehen, ich bin im Nachhaltigkeitsboard unseres Shareholders, also ein, man würde sagen, ein großer DAX-Konzern von der Größenordnung mal so sortiert, ja. Und wenn ich sehe, wenn die anderen CEOs der Gruppe berichten, was die wirklich investieren in diese Themen, dann sind die entweder zeitnah an uns vorbei oder sie sind schon an uns vorbeigezogen.
Ja.
Ganz egal, ob wir über CO2-Abschalttechnologie sprechen, der Volatilität in den Energiemärkten, Batteriespeichertechnologien, aber auch Umweltstandards. Ja? Also wenn man einfach sich anschaut, mein Vorgänger hat noch erzählt, wie es früher, wie schrecklich die Luft und der Smog war, wenn er dann in Peking war. Ich habe noch nicht einmal in all den Malen wirklich schlechten Smog erlebt, weil die einfach sagen, es geht so nicht, wir müssen was tun. Der Chef hat gesagt, wir sollen es besser werden und dann werden die halt auch besser in ihrem System.
Ja.
Und ich glaube, wir sollten aufhören, so eine Art Blaming zu machen, nach dem Motto, sondern vielmehr gucken, können wir vielleicht einfach was zusammen machen, können wir was lernen, kann man vielleicht auch eine Technologie sich abschauen, weil gerade in diesem Bereich ist das Thema Technologieoffenheit ja der elementare Schlüssel. Das ist ja das, was ich auch in der Energiewende häufig schon in Interviews kritisiert habe. Wenn wir das Thema Technologieoffenheit verlassen und selber politisch glauben zu wissen, was der richtige Weg ist, der sich ökonomisch und ökologisch durchsetzt, dann wäre es ja ganz einfach. Dann würden wir einfach nur noch auf unsere Politiker hören und alle Unternehmen würden perfekt funktionieren. Die Wahrheit sieht halt anders aus. Und ich finde, deshalb muss man das Thema Technologieoffenheit nach vorne stellen. Und das bedarf dann halt auch der Offenheit zu akzeptieren, dass andere Länder sicherlich in anderen Kulturen zusammenleben, nach anderen Standards, anderen Werten. Die können wir gut oder schlecht finden, das darf jeder für sich selbst bewerten. Aber ich kann mit Gewissheit sagen, dass sie das Thema Klima sehr ernst nehmen, daran forschen und wirklich versuchen, da besser zu werden. Mit Nachdruck.
Ja, ja. Also das, was ich immer so interessant finde, wir halten uns ja wirklich in Europa so für die, die total weit sind. Und packen uns dann auch immer so viele Gesetze noch auf den Rücken und schotten uns damit auch völlig ab und sehen gar nicht, dass die, im Batteriebereich sind es ja auch die Südkoreaner. Und ich war jetzt gerade auf einer Messe zu stationären Speichern, da sind die uns alle schon meilenweit voraus, ne? Und auch so E-Mobilität, das ist Wahnsinn. Und das ist genau das, was ich auch beobachte. Da wird das gesagt und dann wird das gemacht und das wird nicht ewig diskutiert.
Ja.
Und dann wird halt auch Geld in die Hand genommen. Und dann ist es auch klar, da muss dann auch Geld in die Hand genommen werden. Genau. Jetzt wären wir wieder so ein bisschen bei den Bürgermeistern, die dann doch irgendwie wieder sagen, nicht noch in meiner Amtszeit irgend so eine Gebührenerhöhung der Entsorgungskosten. Also das ist schon, genau, das ist schon nochmal so ein anderes Tempo und dann wird das durchgezogen. Wie gesagt, gebe ich dir recht, kann man gut finden, in manchen Punkten kann man schlecht finden, muss jeder für sich bewerten. Aber ich bin da voll bei dir, diese Offenheit, diese Technologie und eben halt auch diesen, einfach zu respektieren, es gibt einen globalen Markt und wir schotten uns immer mehr ab und immer mehr ab, finde ich halt auch wahnsinnig schwierig. Also ich, so, Punkt.
Ja, also ich glaube, wenn wir das Thema Technologieoffenheit nach vorne stellen und akzeptieren, dass manche Länder manche Sachen einfach besser können als wir, dann können wir als Deutschland natürlich auch davon profitieren. Aber wenn man sich unsere Umsetzungsgeschwindigkeiten einfach anschaut, dann muss man sich ja nicht wundern, dass andere Länder vielleicht nicht auf uns schauen. Ich hatte ja jüngst so eine schöne Diskussion, da ging es ja auch um hier Breitbandausbau und Mobilfunkausbau auch im ländlichen Raum. Nämlich beigewohnt habe, das habe ich in meinem uralten Berufsleben auch schon mal tun dürfen, sowas, Infrastruktur für Telekommunikation bauen. Und man sich dann fragt, ja, wieso werden diese Masten denn von Telekom in den USA so viel schneller gebaut als in Deutschland? Naja, was verfahren in Deutschland 3 Jahre dauert und in den USA 3 Tage? Vielleicht einfach deshalb, ja. Und jetzt kann man natürlich untersuchen, was alles schiefgehen könnte mit dem Mast und wo der hinfällt und welche Strahlung der hat und ob der Smog hat und ob da Vögel nisten und sowas alles. Kann man alles machen. Da darf man sich aber nicht beschweren, dass in manchen Regionen einfach die Mobilfunkabdeckung oder der Glasfaserausbau nicht ganz so schnell vorankommt. So. Und das betrifft dann auch unsere Branche, weil wenn ich mir jetzt anschaue, wenn wir hatten das Thema CO2, was wir für CO2 in Deutschland dringendst brauchen, ist ein CO2-Kernnetz. Das heißt, wir brauchen Pipelines. Also die Mengen, über die wir sprechen, völlig irrelevant, ob wir sie verpressen, also Storage machen, in Deutschland onshore oder offshore in UK und Skandinavien, oder ob wir diese Mengen schaffen, irgendwo wieder zu verwenden. Transportieren werden wir sie auf alle Fälle müssen. Und für den Transport ist es okay, am Anfang vielleicht bei Pilotprojekten auf Kesselwaggons zu setzen, aber perspektivisch brauchst du dafür halt ein Pipeline-Netz. Und ich werde nicht müde zu betonen, dass ich glaube, dass das CO2-Kernnetz viel wichtiger für Deutschland wäre als das Wasserstoff-Kernnetz, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber wenn man jetzt schon anfängt, ein Wasserstoff-Kernnetz zu bauen, dann sollte man sich überlegen, ob man den Rohrgraben nicht ein bisschen breiter macht und gleich eine zweite Pipeline mit reinschmeißt. Mhm. Ja, mhm. Das hätte vielleicht eine gewisse Form der Bauernschleue. Ich bin mal gespannt, ob jemand auf die Idee kommt, das zu tun. Ja? Weil das Thema Trassengenehmigung ist einfach herausfordernd in Deutschland, gerade für diese Art von Trassen. Und hängt mit Verkehrsgutachten zusammen, ökologischen Herausforderungen. So. Und wenn man den Bagger da mal hat, dann muss das Ding halt ein bisschen breiter gebuddelt werden, das nächste Rohr daneben gelegt. So würde ich es machen. Dann sind wir beim Thema der Finanzierbarkeit. Aber da haben wir ja auch gesehen beim Wasserstoff, dass das Thema mit einem Amortisationskonto über eine längere Periode gelöst werden kann. Jedenfalls eine aktuelle Einschätzung. Was Ähnliches muss ich auch beim CO2 machen. Weil es wird uns niemals gelingen, ohne CO2-Produktion auszukommen. Das heißt, irgendwo wird immer CO2 emittiert. Es sei denn, wir wollen keine Chemie mehr, kein Stahl mehr, kein Dünger mehr, kein Waste-to-Energy mehr. Also dann, klar, wir können alles verbannen, dann haben wir hier aber nichts mehr. Dann schaffen wir vielleicht ein bisschen weniger CO2 zu produzieren. Aber also, sofern wir das nicht wollen, müssen wir eine Antwort auf CO2 finden. Und deshalb bin ich so ein Freund vom CO2-Kernnetz. Und glaube, das sollten wir zeitnah bauen.
Also, Planungssicherheit, um Investitionen zu ermöglichen, das nehme ich jetzt mal so ein bisschen mit als Kernaussage im ganzen Thema. Und EEW wäre bereit.
Wir wären nicht nur bereit, wir haben auch Spaß dran. Also wir glauben einfach, dass das auch wirklich was Spannendes ist. Das nehme ich jetzt gerade auch beim Thema CO2 wahr. Also anfangs, als ich kam, sagten viele Leute, ja, du bist ja da in so einer Branche, so Abfall und CO2 und so. Das ist ja nicht so sexy. Zur Realität gehört aber auch, dass ich extrem viele junge, motivierte neue Mitarbeiter bekomme, die von den Hochschulen kommen und oder gerade promovieren zu diesen Themen, die total Bock haben, genau daran dieser Scheißstelle zu arbeiten, weil sie sagen, das ist nun mal eine Big Challenge, vor der wir da gerade stehen, mit dem Thema CO2. Und bei uns ist das wirklich Realität und Praxis und nicht Theorie-Lehrbuch. Und das freut mich eigentlich. Also ich habe da schon ein paar ganz gute Mitarbeiter, gerade beim Thema CO2, CO2-Abscheidung, wo ich sage, oh, das macht schon Spaß mit denen. Ne? Und die kommen halt genau deshalb. Also es ist ja, ne, das ist auch ganz spannend, das zu erleben.
Ja, die merken dann, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur der Jutebeutel ist, ne? Das ist, sondern dass da noch ein bisschen mehr dran hängt und dass man halt eben auch, dass da auch eine riesige Wirtschaft eigentlich hintersteckt, hinter der, ich sag's jetzt mal, schwarzen Mülltonne. In Hamburg ist die schwarz. Ich weiß nicht, wie es in Gernsbach ist oder in Helmstedt. Ist ja auch schwarz. Und dann wir haben so einen roten Deckel für Vorstellservice. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Nee, machen wir aber nächsten Monat. Die Tonne mit dem roten Deckel, die ist nächsten Monat hier im Interview.
Gut, da wollen wir jetzt aber noch nicht spoilern. Timo, hast du noch etwas, was du der Welt mitteilen möchtest? Außer, dass wir jetzt alle auf Brennnesselschlüpfer umsteigen und keine Plastikstrohhalme mehr nutzen. Warum auch immer.
Aber ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist schon wirklich von Relevanz. Ne? Der Jutebeutel ist natürlich auch Nachhaltigkeit, aber nicht die Lösung. Und ich finde, wir dürfen einfach nicht verkennen, dass wir in einem Industrieland leben, Gott sei Dank, weil das Industrieland hat uns und auch unseren Eltern und hoffentlich auch unseren Kindern einen gewissen Wohlstand ermöglicht. Und ich finde, wir müssen im Rahmen eines Industrielandes Antworten auf die drängenden Fragen finden. Ja? Und dafür bedarf es dann manchmal auch der Aussprache unschöner Wahrheiten, weil wenn ich zum Beispiel CO2 abscheiden möchte bei uns, dann kostet das zum Beispiel viel Energie. Das heißt, da kann ich weniger Wärme auskommen. Es wird auch viel Geld kosten und das muss einer bezahlen. Also das ganze Geschäftsmodell ist nicht ansatzweise in der Lage, dieses Investment zu tätigen, wenn ich dafür nicht zurückbekomme. Also der Hebel ist so riesig an Millionen Tonnen CO2, die ich einsparen kann, aber ich kann das aus dem originären Geschäftsbetrieb nicht finanzieren. So. Und auch die Energiewende, ja, also seit Jahren wird ja propagiert, durch die Energiewende wird es billiger. Ja, vielleicht mal irgendwann. Vielleicht in 20 Jahren. Aber bis dahin, solange wir weiter Milliarden in die leitungsgebundene Infrastruktur investieren müssen, was auch für mich als Ingenieur total nachvollziehbar ist, warum das so ist, ja, wir werden einfach Netzverstärkungsmaßnahmen durchführen müssen, steigt halt die Kapitalbasis und die Kapitalbasis sorgt dafür, dass die Kosten des Einzelnen steigen werden. So. Und das muss man einfach mal aussprechen. Und ich tue mir so schwer damit, auch in den allen politischen Diskussionen immer zu sagen, jetzt machen wir das und dann wird alles besser. Naja, ökologisch ist das richtig, das trage ich auch hundertprozentig mit. Aber zur Wahrheit gehört dann auch, dass man sagen muss, es wird dann auch ein bisschen teurer.
Ja, genau, es kostet einfach Geld.
Ja. Und wenn es mehr Geld kostet, müssen wir es halt irgendwo verdienen. Und das wird halt, das gehört auch zur Wahrheit, mit 30 Stunden, 4-Tage-Woche und Chai Latte in der Hand nicht funktionieren. Und die Diskussion führe ich halt gerade auch in meiner Firma. Jeder hat hier die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten. Aber zu glauben, dass wir perspektivisch in diesem Land alle mit 4 Tagen es schaffen, wieder auf ein wachsendes Bruttoinlandsprodukt zu kommen, das wird nicht funktionieren. Und das muss halt auch ausgesprochen werden. Und dieser Sozialstaat muss halt auch verdient werden. Nur dann kann man sie nicht leisten. Und das fehlt mir so ein bisschen gerade, ehrlicherweise, auch in der öffentlichen Diskussion, dass wir auch alle, auch unseren Mitarbeitern in den Firmen sagen, es sind halt gerade nicht die rosigsten Zeiten, aber wir haben halt die Stärke, uns selber aus dem Matsch wieder rauszuziehen. Und dafür muss man jetzt halt vielleicht mal einfach mal die Hände spucken und anfangen. Und dann ist mir da auch nicht Angst und Bange, weil wir Gott sei Dank die Möglichkeit haben, unsere Probleme noch selbst zu lösen. Und ich hoffe, wir tun es auch.
Jetzt habe ich wieder diesen Ohrwurm. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Ja.
Es ist tatsächlich aktueller denn je, ne? Wir haben alle, glaube ich, das Thema mit Work-Life-Balance und jetzt bin ich total gestresst und habe einen Burnout. Ich möchte mich da jetzt nicht drüber lustig machen. Das ist ganz sicher an der einen oder anderen Stelle richtig, aber genau. Übrigens, ich trinke Matcha, Eismatcha-Latte. Ich glaube, das ist es jetzt, Timo.
Aber in die Hände spucken und anpacken ist doch ein ganz gutes Fazit.
Finde ich auch.
Man kann das tun und man wird das tun beim Klärschlamm.
Ja.
Bei CCU, CCS und bei allen anderen Themen.
MFG.
Das ist freut mich in Grüßen. Also das ist aber wirklich unser Bestreben. Also ich habe immer Spaß gesagt, wenn wir CO2-Abscheidanlagen hinter die thermische Abfallverwertung bauen, wer soll das denn dann tun? Weil wenn ich natürlich nur eine einzige habe und betreibe, dann ist natürlich die Komplexität um ein Vielfaches höher, was Skills der Leute und Herangehensweise derartig Projekte gibt, als wenn ich es halt skalieren kann über viele Anlagen. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich die im aktuellen Marktdesign bezahlen soll, aber machen möchte ich das schon ganz gerne.
Timo, ich glaube, wir kommen jetzt zum Ende. Es war mega. Danke, dass du mit dabei warst, dass du heute unser Gast warst. Du bleibst uns ja noch ein bisschen erhalten, ne? Einmal Mülli, immer Mülli. Und ja, mach weiter so.
Danke euch beiden für das schöne Gespräch.
Danke dir, Timo. Danke schön.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.